Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Danke für dieses wunderbare Lied, was wir eben gerade gesungen haben. Das hätte, wenn es nach mir geht, gerade so weitergehen können. Die Selbstlosigkeit Jesu, dass er alles für uns gibt und das gerade biegt, was wir schief machen in unserem Leben, was schief läuft in unserem Leben, dass er gerne unsere Schuld vergibt. Und es ist so wichtig und zentral, dass wir immer wieder miteinander uns auf das Wesentliche fokussieren, was unser Leben ausmacht. Und zwar, dass Jesus Christus gekommen ist, um ans Kreuz zu gehen, um uns zu vergeben und uns gnädig zu sein. Das ist so ein Vorrecht und Privileg, von dieser Botschaft erfüllt zu sein. Sie nicht einfach nur wahrzunehmen, sondern sie lieben zu lernen und sich von dieser Botschaft erfüllen zu lassen und zu merken, es wird, wenn ich einmal diese Botschaft ergriffen habe in meinem Leben, werde ich bis zum letzten Atemzug, den ich hier auf Erden mache, nicht mehr. Diese Botschaft wird nicht an Brillanz verlieren, sondern ich werde tiefer und tiefer in dieses Geschehen am Kreuz eintauchen und ich werde es immer mehr lieb gewinnen und werde merken, das ist wirklich das, worum sich meine Existenz dreht, dass Gott für mich ist und dass er das gezeigt hat, indem Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns gekommen ist, um uns zu befreien und uns zu erlösen. Und das ist deswegen so wichtig, dass wir das besingen, damit wir mit unserem geplagten Gewissen und mit der Schuld, die wir auch immer wieder mitbringen, dass wir immer wieder uns in Erinnerung rufen, wohin können wir damit gehen? Und wir können zu Jesus damit gehen. Wir haben nicht mit Jesus begonnen und versuchen dann den Rest des Wegs irgendwie aus eigener Kraft zu schultern, sondern wir bleiben dabei, immer wieder zu Jesu Füßen zu kommen und zu sagen, danke Jesus, dass du mir gnädig bist und dass ich mit dir sein darf. Amen. So, das war die Predigt. Nein, wir werden jetzt gemeinsam Matthäus 3, Vers 13 bis 17 lesen. Das ist unser nächster Step in unserer Predigtreihe durch das Matthäus-Evangelium. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch bitte mit mir auf Matthäus 3. Ich lese ab Vers 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Amen. Soweit der Text. Wenn ihr in den Vers 13 nochmal zurückgeht, dann seht ihr, dass unser Text so beginnt, dann kommt Jesus. Warum kommt diese Wendung gleich zu Beginn? Und zwar aus dem Grund, weil es ein Rückbezug ist zu der Botschaft von letzter Woche, und zwar zu Vers 11, den ich eben gerade nicht gelesen habe, der uns letzte Woche beschäftigt hatte. Dort hat nämlich dieser Johannes der Täufer, der Jesus gleich taufen wird, hat etwas angekündigt, was geschehen wird. In Vers 11 wird nämlich der Stärkere verkündigt, dass er kommt. Der stärker und größer ist und erhabener als Johannes der Täufer selbst. Johannes war schon eine ziemlich große Nummer in der Zeit, weil er ein sehr bekannter Prediger war und eine starke Zugkraft entwickelte und viele zu ihm gekommen sind und sich interessiert haben für das, was er dort gepredigt hat und viele auch gesagt haben, wir wollen neu mit Gott starten, wir wollen uns bereit machen auf Gottes Kommen. Sie wussten noch nicht ganz genau, wie wird das aussehen, dass Gott wirklich kommt. Aber Johannes hat es angekündigt und viele haben sich bereit gemacht und ihre Herzen ausgerichtet. Okay Gott, was immer du willst, wir sind bereit, dir nachzufolgen und damit zu rechnen, was du tun wirst. Und Johannes hat gesagt in Vers 11, dass jemand nach mir kommt, der stärker ist. Da kommt jemand nach mir und unsere Passage beginnt mit: Dann kommt Jesus. Jetzt kommt endlich die Person, auf die alle gewartet haben. Jetzt kommt die Person, so wie es in Vers 11 Johannes angekündigt hat, die Person, die in Geist und in Feuer tauft. In Geist und in Feuer tauft. Wer war letzte Woche hier und hat von Geistestaufe und Feuertaufe schon was mitbekommen? Das waren einige mehr da, oder? Einige trauen sich nicht. Der wird jetzt fragen, was hat er da nochmal letzte Woche gesagt? Und dann kann ich es nicht wiederholen. Dann melde ich mich lieber nicht. Kein Ding. In der Geistestaufe und Feuertaufe schildert Johannes, dass Jesus zum einen Menschen in die Gegenwart Gottes zieht, indem er sie in den Geist tauft, also in die unmittelbare Präsenz Gottes, und dass Gott Kontrolle übernimmt in meinem Leben und dass ich auf einmal Zugang habe wie ein Kind zum Vater im Himmel. Ja, mal jetzt ganz, ganz grob gesagt. Und wir haben uns mit der sehr, sehr schwer zu fassenden Wahrheit auseinandergesetzt, was es bedeutet, in Feuer getauft zu werden. Und das bedeutet, dass Jesus eines Tages als Richter kommen wird und Gericht üben wird und die Verdammnis auch aussprechen wird über alle, die Gott ungehorsam waren und in der Bosheit und in der Finsternis gelebt haben. Also wir haben es mit dem Retter zu tun und auch mit dem Richter in Jesus Christus. Er ist derjenige, der in den Segensraum Gottes führt, aber jeder, der sich von diesem Segensraum willentlich entfernt, den wird er eines Tages in seinem Zorn, in seinem gerechten Zorn auch in Feuer taufen. So, das ist die Person, die angekündigt wird. Diese zwei Konsequenzen bringt diese Person mit. Und jetzt kommt diese Person, die angekündigt ist. Und die Spannung muss unermesslich gewesen sein in diesen Tagen. Was wird diese Person denn jetzt tun? Wie wird diese Person reagieren? Wir haben uns letztes Mal gemeinsam angeschaut, dass Jesus gekommen ist, um erstmal eine Zeit der Gnade zu installieren und am Ende der Tage kommen wird und Gericht halten wird. Das wissen wir alles von diesem Zeitablauf, weil uns das gesagt wurde und erklärt wurde durch Jesus. Aber in der damaligen Zeit wussten die nicht ganz genau, wie sieht der Heilsplan Gottes jetzt genau aus? Wird das alles in einem Moment geschehen? Was wird jetzt da gleich passieren? Johannes der Täufer, wir wissen das aus einem anderen Evangelium, also aus einem anderen Buch hier im Neuen Testament, in Johannes 1, Vers 29, sagt Johannes der Täufer, dass dieser Jesus die Sünde der Welt wegnehmen wird. Jesus hat den Auftrag, die Sünde der Welt wegzunehmen. Aber auf welche Weise soll das denn geschehen? Also ich habe ja eben gerade in meiner Vorrede sehr viel über das Kreuz gesprochen. Auf diese Art und Weise hat Jesus die Sünde der Welt weggenommen. Wir wissen das, dass er die Sünde wegnimmt und uns dennoch vergeben kann. Aber in diesen Tagen war das noch nicht so ganz klar, was da gleich passieren wird. Wird er die Sünde wegnehmen und das bedeutet dann auch automatisch, wenn ich die Sünde entfernen möchte, muss ich auch den Sünder verdammen? Versteht ihr diesen Komplex? Ja, er nimmt die Sünde weg, also auch alle Sünder. Meine Lieben, das ist auch genau das, was die Jünger in den ersten Jahren von Jesu Dienst auch erwartet haben. Die waren ja in einem Land, wo sie fremdbeherrscht waren, wo andere politische Mächte waren, die sie unterdrückt haben. Und die haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass Jesus endlich eine Revolution startet und mit Pauken und Trompeten und Schwertern alle niedermetzeln wird. Das war die Vorstellung, dass es hier gleich richtig heiß hergehen wird und das Böse endlich besiegt wird und auch alle Sünder endlich verdammt werden. Nur deswegen, jetzt kommt derjenige, der in Geist und in Feuer tauft. Was wird er jetzt tun? Wie wird er denn die Sünde wegnehmen? Wird er jetzt den Sünder auch verdammen und richten? Und machen wir uns nichts vor, er hätte alles Recht dazu. Er könnte das. Er muss nicht geduldig sein. Wer kann zu Gott sagen, Gott, du musst mir gnädig sein? Gnade ist per Definition etwas, was ich mir nicht verdienen kann oder einfordern kann. Wenn ich zu jemandem gehe und sage, ich bin dir gnädig, dann gebe ich ihm nicht das, was er verdient. Also was ihm eigentlich rechtmäßig zusteht, sondern ich gebe ihm das, was ihm eigentlich gar nicht zusteht, aus reiner Güte, ohne eine Leistung, die erbracht wurde. Also da kann niemand kommen und sagen, du musst uns jetzt mal gnädig sein. Und deswegen ist diese Spannung förmlich zu fühlen in diesen Texten. Der da kommen soll, der in Geist und Feuer tauft, der kommt jetzt. Und der, der da gerade kommt, ist auf einmal derjenige, der sich in die Schlange da einreiht, der sich Taufenden und hat den Wunsch, sich taufen zu lassen. Und Johannes der Täufer ist damit gar nicht einverstanden. Wir lesen in Vers 14. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Was hier geschieht, ist für unsere Ohren, die wir vielleicht die Geschichte schon öfter gehört haben, nichts Besonderes. Aber was hier geschieht, ist wirklich ein Skandal. Es ist wirklich unfassbar für Johannes, was hier gerade passiert und was Jesus zum Ausdruck bringt, was sein Wunsch ist. Wir müssen uns vergegenwärtigen, was diese Taufe ist. Die Taufe ist nicht einfach irgendwie eine schöne Zeremonie, wo wir sagen, ach, endlich mal kommt die Familie wieder zusammen und wir können gemeinsam ein religiöses Fest veranstalten und vor allem gibt es danach auch noch Kaffee und Kuchen. Und wenn die Gastgeber dann noch gut drauf sind, dann haben sie uns auch ins Restaurant eingeladen und es ist ein schönes Happening. Wir schießen schöne Familienfotos und nach ein paar Jahren erinnern wir uns schön an diese Taufe. Also das ist ja, also du kannst meinetwegen bei Taufen gerne Kuchen essen und auch ins Restaurant gehen, aber das ist ja nicht der Wesenskern. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, dass der, der sich in das Wasser hineingibt, öffentlich bekennt, ich bin ohne Gott verloren. Ich bin verloren. Ich bin lost, wie meine Teenies und Jugendlichen sagen. Ich bin lost. Ich brauche durch und durch Reinigung. Nicht nur ein bisschen, sondern das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir taufen, Menschen nicht nur besprenkeln, sondern sie, so wie es auch in unserem Text steht, dass Jesus später aus dem Wasser heraufkam. Also wir dippen Menschen komplett ins Wasser und holen sie dann in der Regel, wenn sie artig waren, auch wieder raus. Warum tun wir das? Um zu symbolisieren, um darzustellen, die Reinigung, die nötig ist. Das Wasser reinigt nicht. Aber wir zeigen, dass dieses Verlangen da ist. Ich brauche eine Reinigung durch und durch, die meine ganze, jede Lebensfaser ausmacht und nichts davon unberührt bleiben darf. Ich brauche Gott durch und durch. Ohne ihn bin ich lost. Das ist das Bekenntnis und jetzt kommt Jesus, derjenige, der eigentlich überhaupt die Gottesbeziehung möglich machen kann, in den Segensbereich Gottes hineinzubringen, im Geist zu taufen. Jetzt kommt der und möchte sich taufen lassen und zu bekennen, ich bin lost. Ja, also was ist denn das bitteschön? Und Johannes reagiert darauf, was er dort sieht. Zum einen ist es positiv, was Johannes hier sagt. Seine Reaktion zeigt durchaus etwas, ich sag mal, Vorbildliches. Er sagt, wie sagt das in Vers 14? Ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Da hat er eine gute Wahrheit erkannt. Seine Aussage beweist nämlich eine zutreffende Bewertung seiner eigenen Person. Wie stehe ich hier eigentlich? Wohl bemerkt, das ist der Prediger gerade, auf den alle schauen, zu dem alles Volk hinpilgert. Eine Vorbildfunktion. Und er sagt anderen, ihr sollt umkehren. Oft in solchen Konstellationen kann es dann vorkommen, dass man irgendwie sich als besonders fühlt und auch ein bisschen erhabener als die anderen, weil die anderen müssen ja umkehren und nicht ich. Oder andere suggerieren das einem, du bist so erhaben und so gewaltig im Wort, wenn du predigst. Du bist irgendwie besser als wir. Was Johannes hier zeigt, ist, dass er sehr genau weiß, wie es um sein Herz gestellt ist. Und er betrachtet sich im selben Licht wie alle anderen. Er nimmt sich da nicht raus in seiner Botschaft der Herzensumkehr zu Gott hin, sondern er fügt sich da mitten hinein. Ich bin auch einer von euch. Ich weiß, wie es um mein Herz steht. Und wir können hier von der Antwort von Johannes auch etwas Gutes lernen. Es gehört zur Reife. Es gehört zur Reife, wenn wir zuerst Selbsterkanntes in die Tat umsetzen, ehe wir anderen predigen oder anderen zu etwas verhelfen wollen. Also wenn du möchtest, dass eine Veränderung in einem Menschen passiert, dann solltest du zusehen, dass du selber deine Hausaufgaben gemacht hast und dass du vor deine eigenen Tür gekehrt hast und nicht anderen predigst, aber selber verwerflich handelst. Versteht ihr meinen Punkt? Seid ihr wach? Christusgemeinde Emmendingen? Dani ist nicht da. Christusgemeinde Emmendingen? Also sehr schön. Das hört sich gut an, ihr seid wach. Also erst einmal gehört es dazu, dass, und das sehen wir bei Johannes, er hat seine Hausaufgaben gemacht, er hat verstanden, auch ich brauche Vergebung, ich predige sie nicht nur anderen, dass sie Vergebung brauchen, sondern ich brauche sie selber auch. Und das ist auch der Grund, warum diese ganze Erweckungsbewegung in diesem Land auch angeführt wird, nicht durch einen Pharisäer aus der religiösen Elite, ich sag mal einen Pastor oder Priester der damaligen Zeit, sondern von Johannes dem Täufer, wo man sich fragen kann, wer bist denn du eigentlich, dass du so eine Position jetzt hier hast? Ja, woran liegt das? Bewährung. Bewährung ist der Schlüssel für den Dienst. Bewährung ist der Schlüssel für den Dienst. Das heißt in Lukas 16, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in Vielem ungerecht. Und das sehen wir hier bei Johannes. Warum hat Gott ihm das anvertraut, so eine Stimme in seiner Zeit zu sein? Weil er selber im Kleinen treu ist. Selber mit seinem Herzen auf Gott fokussiert ist, umkehrt. Und das sieht Gott, nimmt Gott, gebraucht Gott dazu, dass er über Größeres gestellt wird und andere dazu anleiten kann, genau dasselbe zu durchleben, was er erlebt hat. Aber diese Selbsterkenntnis, die er hat, dass er ja selber ein Sünder ist und Vergebung braucht von Gott, lässt Johannes dann ganz konkret Jesus an der Taufe wehren. Das heißt in unserem Text, Johannes aber wehrte ihm. Wehren kannst du auch übersetzen mit hindern, abhalten oder protestieren. Passt zu dem heutigen Tag. Wir haben heute Reformationstag. Der Tag der Protestanten, der erste Reformationstag hier an diesem Tag. Also er wehrt ihn, er hält ihn ab, er hindert ihn und er will es ihm verbieten, jetzt hier gleich etwas zu tun. Und das müssen wir uns schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommt Gott wird Mensch, geht in seine Welt, er will etwas tun und Menschen kommen und wollen ihn daran hindern, etwas zu tun. Johannes kommt irgendwie auf die Idee, das ist die Person, auf die alle warten. Die ganze Menschheitsgeschichte wartet auf diese Person, die kommen soll. Und jetzt sagt die Person, was sie tun will und er wehrt ihr. Er sagt, nein, das darfst du nicht. Das mache ich nicht mit. Ohne mich. Das kannst du nicht machen und das wirst du nicht tun. Und das Interessante ist, wenn wir an diesem Punkt einfach mal kurz stehen bleiben, ist, dass Jesus in seinem Leben immer wieder erlebt hat, dass Menschen ihn hindern wollten, das zu tun, was er machen möchte. Das ist nicht das einzige Mal im Leben von Jesus, dass er an etwas gehindert wird, was er jetzt tun möchte. Immer und immer wieder wird Jesus gehindert, Dinge zu tun. Johannes hindert hier Jesus an der Taufe. Wir werden später sehen, dass Petrus Jesus daran hindern will, seine Füße zu waschen. Also Jesus will seine Füße waschen und er sagt, nix da. Das machst du nicht. Wer bist du, dass du Jesus sagst, dass er das nicht machen soll? Als Jesus dann später sagt, ich werde Richtung Kreuz marschieren und ich werde mein Leben hingeben, wehrt Jesus ihm und sagt, das geschehe dir nicht. Petrus, welche Rolle hast du hier gerade eingenommen in dieser Gruppe? Wer ist der Meister? Wer ist der Rabbi? Wer ist der Lehrer? Und wer ist der Schüler hier gerade? Jesus, das tust du nicht. Das darfst du nicht. Und später sehen wir, dass die Jünger sehen, dass Kinder zu Jesus laufen wollen und sie wehren die Kindersegnung. Das geschehe nicht. Sie blockieren wieder den Weg, dass Jesus segnend auf die Kinder Zugriff bekommt. Also wir sehen, dass der Mensch in der Geschichte von Jesus immer wieder dazu neigt, Jesu Handeln zu blockieren. Wir sollten nicht so tun, als wenn das nichts mit uns zu tun hätte, wenn das uns immer und immer wieder präsentiert wird. Menschen hindern Jesus, seine Mission zu erfüllen. Und ich habe mich gefragt, bei diesen ganzen Hinderungsmomenten, so möchte ich es mal nennen, die Hinderungsmomente im Leben von Jesus, was haben die eigentlich gemeinsam? Woran genau wird Jesus immer wieder gehindert? Und meiner Meinung nach ist es so, dass wir es sehen, wenn wir die ganzen Passagen uns anschauen. Menschen versuchen, Jesus Grenzen zu setzen und wollen bestimmen, wie weit Jesus sich als Diener erniedrigen darf. Jesus, du bist gekommen, du bist unser König. Wir beten dich an. Du bist unser Herr und Meister. Aber auf die Art und Weise, wie du dienen möchtest, das geht zu weit. Und deine Erniedrigung ist zu tief. Johannes ist nicht einverstanden, dass Jesus in das gleiche Wasser steigt, wie die ganzen Verbrecher und Sünder, die ins Wasser gehen. Petrus ist nicht einverstanden, dass Jesus wie ein Sklave, ein Haussklave, ihm auf einmal anfängt, die Füße zu waschen. Sie sind auch nicht damit einverstanden, dass Jesus sich den Kindern zuwendet. Für uns in unseren Ohren ist das irgendwas Schönes. Oh, der ist so kinderlieb und so weiter. Er nimmt sich Zeit für Kinder. Das ist für uns löblich. Für damals war das... Jesus ist gerade echt gefragt. Was können Kinder für einen Mehrwert jetzt in diesem Augenblick haben? Die Wertigkeit von Kindern in diesen Tagen war nicht gerade so prickelnd hoch. Und dass Jesus sogar noch sagt, ich möchte die Welt verändern, ich möchte die Welt retten und werde dafür sterben. Jesus, hast du sie nicht mehr alle? Also, wenn du die Welt retten möchtest, dann solltest du die anderen alle umkommen lassen, ja? Das Schwert zücken, aber doch nicht selber sterben. Sag mal, wie weit willst du eigentlich runtergehen? Das wollen wir nicht zulassen. Und Jesus als Sklave... Jesus als Sklave, der sich uneingeschränkt mit uns identifiziert, und das geschieht in seiner Taufe, dass er sich uneingeschränkt mit uns identifiziert und durch das Ausmaß seiner Erniedrigung auch uns unsere absolute Bedürftigkeit und Aussichtslosigkeit vor Augen malt, das können wir Menschen oft nicht aushalten. Wir halten es schier nicht aus, dass Jesus sich so uneingeschränkt mit uns identifiziert. Und dass er uns auch vor Augen malt, wie nötig es wir haben, dass er so tief sinkt. Und das können wir nicht aushalten. Also entweder, weil wir meinen, dass es zu unwürdig sei für Jesus, sich so tief in unser Schlamassel zu beugen. Also, es geht mir so schlecht und so dreckig. Jesus, wenn du mir nahe kommst, dann wird das immer nur auf dieser Ebene sein, immer über mir, aber du wirst niemals in meinen Staub kriechen, weil es mir so schlecht geht und ich so weit entfernt von dir bin und ich die Verdorbenheit meines Herzens so präsent habe in mir, glaube ich nicht, dass du dich traust, überhaupt in diese Nähe zu kommen, weil es für dich unwürdig wäre, in meine Gegenwart zu kommen. Deswegen wehren wir diesem Jesus. Das soll in unserem Leben nicht geschehen. Diese Identifikation. Es darf nicht zu weit gehen, Jesus. Hilfe ja, aber nicht so radikal. Ich bin zu schlecht dafür, dass du dich auf meine Ebene begibst und dich mit meiner Schlechtigkeit identifizierst und sie auf dich nehmen möchtest und schultern möchtest. So nicht, Jesus. Also das ist die eine Seite, wie wir darauf reagieren können. Dass es uns das stinkt, dass Jesus sich so erniedrigt. Die andere Ebene ist, dass wir im Prinzip sagen, nein, Jesus, so tief musst du dich wirklich nicht beugen. Also, ich brauche niemanden, der sich so erniedrigt wie du. Es gibt zwar Mängel in meinem Leben, aber so schlimm steht es wirklich nicht um mich. Und das hörst du immer wieder. Also, ich brauche keinen, der ans Kreuz geht, um für meine Schuld zu sterben. Weil so schlimm steht es nämlich gar nicht um mich, dass er diese Konsequenz für mich tragen müsste. Ich bin eigentlich, ja, ich bin nicht perfekt. Aber im Großen und Ganzen kriege ich mein Leben auf die Reihe und ich bin ein guter Mensch. Und darum wehren wir oftmals Jesus, weil wir zu hoch von uns denken und uns nicht eingestehen wollen, wie tief wir im Schlamassel sitzen. Und wir alle neigen dazu, an der einen oder anderen Stelle Jesus zu hindern, zu wehren und nicht zu akzeptieren, dass er richtig tief gehen muss in den Staub hinein. Dort, wo wir uns alle befinden, um uns von dort herauszuholen. Und darum geht Jesus auch in diese Taufe, um zu zeigen, ja, das ist nicht das, was ich verdiene, aber ich mache mich eins mit euch. Euer Schicksal wird mein Schicksal. Ich übernehme das. Und ich identifiziere mich jetzt schon ganz zu Beginn. Jesus hat ja noch nichts gemacht hier im Matthäus-Evangelium, ne? Also Jesus hat noch kein Wort gesprochen. Es ist der Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit. Und in diesem Moment sagt er, ich beginne meinen Weg, mein öffentliches Leben mit der Taufe, um zu zeigen, was meine Marschrichtung ist. Und zwar die Sünde von euch auf mich zu nehmen. Und das werdet ihr in meinem Leben sehen, dass ich mich permanent zu den Schwächsten, zu den Verlorensten hinabbeugen werde und werde das, meine Mission komplettieren, indem ich dann am Ende am Kreuz das wahrmache, was ich jetzt hier in der Taufe anfange zu versprechen. Und darum sollten wir uns fragen, wenn das wahr ist, dass Menschen oft Jesus gewährt haben, sich zu erniedrigen für sie, müssen wir uns fragen, hinderst du Jesus vielleicht daran, dir zu dienen, weil du dir nicht eingestehen willst, wie radikal du seine Hilfe und seine Errettung brauchst? Ist dir das bewusst, dass du Rettung brauchst und dass sie so radikal ist, dass Gott selbst Mensch wird und so tief sinken muss? Oder hinderst du Jesus daran, dir zu dienen, weil du dich zu unwürdig für sein Eingreifen fühlst? Glaubst du, das ist einem Jesus nicht würdig, so weit zu sinken? So wie Petrus gesagt hat, nee, du gehst jetzt nicht an meine Füße, du bist kein Sklave, du stehst nicht unter mir. Ey Leute, Jesus geht so tief, er kommt nicht nur auf Augenhöhe zu uns, sondern er geht noch tiefer. Er geht noch tiefer. Er nimmt uns nicht an die Hand. Unser Jesus trägt uns. Unser Jesus nimmt uns auf seine Schultern. So tief geht Jesus. Es ist nämlich nötig, so tief zu gehen, weil unser Zustand so ausweglos ist. Aber nicht für Jesus. Nicht für Jesus. Also prüfe dich selbst, gibt es diese Hinderungsgründe in dir, Jesus aufzuhalten, ihn nicht willkommen zu heißen in seiner Hilfe, so wie er helfen möchte, weil du denkst, du bist zu verloren für ihn oder denkst, dass du es gar nicht so sehr nötig hättest. Aber ich habe eine gute Nachricht an dieser Stelle. Wir sehen in den Berichten über diese Hinderungsmomente von Jesus, dass sie ziemlich sinnlos waren. Immer wieder wurde er versucht zu hindern, nein, Jesus, nicht so tief gehen. Das hat Jesus niemals aufgehalten. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Dort, wo wir nicht wollen, dass er sich erniedrigt, macht er es dennoch. Und bei jedem Moment sehen wir, Jesus hat am Ende diese Füße von diesem Petrus gewaschen. Jesus ist dann doch in das Wasser gegangen und hat sich eins gemacht mit uns. Jesus ist dann doch diesen Leidensweg gegangen und endete am Kreuz, beziehungsweise dann in der Auferstehung irgendwann. Und wir sehen, dass Jesus auch wirklich dann die Kinder gesegnet hat. Jesus kommt zu seinem Ziel, aber wir sollten unsere Herzen prüfen, ob wir ihn hindern wollen. Lass uns gemeinsam Vers 15 lesen, warum Jesus sagt, dass er doch in die Taufe steigen sollte. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein. Also wörtlich, lass es jetzt. Genug damit. Fertig. Lass es jetzt. Denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus besteht auf die Taufe, weil er damit alle Gerechtigkeit erfüllt. Was bedeutet das? Ich werde euch nur eine kurze Antwort geben, weil das ein großes Themenfeld ist. Was bedeutet es, dass die Gerechtigkeit von Jesus hier erfüllt wird? Ab Matthäus 5 werden wir die Bergpredigt von Jesus uns anschauen, wie er eine lange Rede hält und beschreibt, wie christliches Leben aussieht. wie es ethisch aussieht, wie moralisch, wie wir leben sollen, unsere Lebensweise. Und in der Bergpredigt sehen wir, dass Jesus gekommen ist, um alle Worte und Gebote Gottes zu erfüllen, sagt er. Und er beschreibt ein Leben im Gehorsam und Einklang im Willen Gottes als Gerechtigkeit. Also ich bin gekommen, Gottes Gebote und Gottes Gesetz zu erfüllen, und er beschreibt, so zu leben, wie Gott es möchte, im Einklang mit ihm, ist Gerechtigkeit. Dass, wenn man sagen kann, wenn jemand im Einklang mit Gott lebt, ist das Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit zu erfüllen heißt, die Dinge zu tun, die der Vater dem Sohn Jesus Christus aufgetragen hat. Das bedeutet es für Jesus, ich muss die Gerechtigkeit erfüllen, ich muss im Einklang dessen leben, was mein Vater mir aufgetragen hat. Und die Frage ist, was hat er ihm aufgetragen? Sicherlich ein makelloses Leben zu leben, alles das zu tun, was Gott geboten hat, seine Gebote nicht zu übertreten und so zu leben, dass es Gott Ehre bringt, oder ich sage manchmal ganz gern, dass es ein Lachen auf Gottes Gesicht zaubert. Also, dass er sich darüber freut, was wir tun, das ist das eine. Aber es gibt auch eine ganz spezifische Voraussage, was Jesus tun soll, um Gerechtigkeit zu erfüllen. In Jesaja 53, Vers 12 wird nämlich einige Jahrhunderte vorher über Jesus, der kommen wird, vorhergesagt: Er ließ sich zu den Verbrechern zählen. Das ist sein Missionsauftrag. Er ließ sich zu den Verbrechern zählen. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das wird geschehen. Eine Person wird kommen. Und er wird sich zu den Verbrechern zählen, obwohl er kein Verbrecher ist. Und deswegen sagt Jesus, wir müssen dort hinein, weil ich die Gerechtigkeit erfüllen muss. Ich werde zeigen und ich will zeigen, dass ich diesem Auftrag gerecht werde und dass ich mir auch das wirklich tue. Ich werde mich zu denen zählen, die ganz weit weg von Gott sind. Und ich werde die Sünden vieler tragen und für die Verbrecher Fürbitte tun. Aber Jesus erklärt sich nicht nur bereit, unschuldig für unsere Sünden zu leiden, also die Sünden auf sich zu nehmen, sondern es heißt in dem gleichen Text, Jesaja 53, Vers 11, der Gerechte wird durch das Aufladen ihrer Sünden vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Okay, eine Gehirnwendung nochmal, ja? Ich muss die Gerechtigkeit erfüllen, das bedeutet, ich werde im Einklang mit dem Willen Gottes leben. Der Wille Gottes ist, dass ich nicht nur ein makelloses Leben lebe, sondern dass ich den Tod sterbe, den andere verdienen. Und ich werde mich zu den Verbrechern zählen lassen. Ich lasse mich taufen. Ich zähle jetzt zu den Verbrechern. Unschuldig. Aber das ist nicht das Einzige, wozu Jesus bereit ist. Es heißt hier, dass der Gerechte durch das Aufladen ihrer Sünde vielen zur Gerechtigkeit verhelfen wird. Also die Gerechtigkeit, die Jesus vor seinem Vater auszeichnet, dieses makellose Beispiel, das wird uns Gläubigen übertragen, obwohl wir es nicht selber erfüllt haben. Tauscht Jesus sein makelloses Leben gegen unser verdorbenes Leben ein. Er nimmt das, was uns belastet, und er gibt uns das, was ihn auszeichnet vor dem Vater. Und damit kannst du tatsächlich sagen, es ist nicht nur eine Gerechtigkeit, die er vor Gott erfüllen soll, sondern er soll auch die Gerechtigkeit in uns erfüllen. Dass, wenn wir vor dem Vater stehen, dass der Vater nicht sagt, oh, ich habe irgendwie Mühe gehabt mit dir, Rainer, oder mit dir, Susanne oder Holger, sondern ich sehe in euch, dass Gerechtigkeit erfüllt wurde, weil eure Schuld weggetan wurde und die Gerechtigkeit von Jesus euch überschrieben wurde, euch angerechnet wurde. Und deswegen können wir heute stehen an diesem Reformationstag und sagen, in Jesus Christus sind wir vollkommen gerecht vor Gott. Dass er voller Wohlwollen auf uns sehen kann, weil die Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde. Das ist das, worauf Jesus hier abzielt. Lass uns die Gerechtigkeit erfüllen. Das bedeutet, ich werde das tun, was Gott gesagt hat. Ich werde die Sünde abtragen. Und indem ich das tue, werde ich vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Was sie selber gar nicht tun können. Du kannst dich, wenn du hier unsere Gottesdienste besuchst schon seit einiger Zeit und denkst, wir predigen eine moralische Botschaft, bemühe dich, dass Gott dich auch lieb hat mit deinem Verhalten. Das ist nicht unsere Botschaft. Gott liebt uns, weil Jesus Christus unser Ein und Alles ist und genug ist für uns. Und jede Forderung, die Gott stellen könnte an unser Leben, hat Jesus Christus erfüllt. Deswegen baden wir in der Gerechtigkeit Jesu und sagen, Jesus, das, was du getan hast, das nehme ich in Anspruch für mich und werde aus dieser Wahrheit heraus auch natürlich dann auch motiviert und gestärkt zu sagen, ich möchte das in meinem Leben multipliziert sehen. Ich möchte akute Sünde, akute Süchte in meinem Leben, möchte ich jetzt mit deiner Hilfe auch überwinden. Denn es ist möglich, weil die Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde. Darum heißt es in 2. Korinther 5, 21, hey, wenn es keinen Vers in der Bibel gibt, den du angestrichen hast, den. 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden, in ihm. Das ist das ganze Ding. Der Link zu der Taufe von Jesus. Den, der Sünde nicht kannte. Jesus hat Gott zur Sünde gemacht. Lass uns mal ganz kurz diese Aussage auf der Zunge zergehen lassen. Jesus hat nicht einfach nur gelitten. Irgendwie, ach Mensch, so ein armer Typ. Am Kreuz hing Sünde. Der heilige Gott wurde Mensch. Und am Kreuz, was hat man dort gesehen? Sünde. So sehr hat Jesus sich in der Taufe mit uns identifiziert, dass man nichts anderes sieht als Schlechtigkeit, Bosheit, Finsternis. Am Kreuz hing ein Lügner, ein Ungerechter, ein Vergewaltiger und ein Mörder. Aber nicht, weil Jesus diese Dinge getan hat, sondern weil wir diese Dinge tun und er sie sich so zu eigen gemacht hat und den gerechten Preis für diese Schuld gezahlt hat und bestraft wurde für unsere Schuld. Und warum? Damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wurden. Das ist abgeschlossene Vergangenheit, oder? Das ist geschehen. Wenn wir heute die Botschaft von Jesus hören, dann können wir sagen, danke Jesus, was du in der Vergangenheit für mich getan hast. Ich nehme das im Glauben an. Und ich will das für mein Leben. Und wenn du das noch nicht getan hast, heute ist ein guter Tag, zu sagen, Jesus ist gut, ich bin es nicht, aber er ist gut für mich. Und seine Gerechtigkeit, die will ich haben. Ich will vor Gott bestehen. Ich will von Gott diese Liebe empfangen. Und auch die Vergebung. Kürzlich sagte mir jemand, dass die Person sehr schwer in ihrem Leben gesündigt hätte. Und fragte mich dann, ob man trotzdem unter Christen willkommen sei. Als ich das gelesen habe, ist mein Herz irgendwie zerbrochen. Ich habe gesündigt und aus meiner Sicht schwer. Bin ich unter Christen willkommen? Lasst uns an diesem Morgen klarstellen, nur solche Menschen sind bei Jesus willkommen. Denn die, die in ihrer Selbstgerechtigkeit verharrten, dass sie ja das alles nicht nötig haben, die Pharisäer und die Sadduzäer, die waren nicht im Team Jesus dabei. Aber diejenigen, die gemerkt haben, ich brauche ihn, ich habe schwer verfehlt, die dürfen zu Jesus kommen, die sind bei Jesus willkommen. Und wenn du dich fragst, darf ich Gott nahen, ist Matthäus 3 ein Text heute für dich, In seiner Taufe hat sich Jesus mit dir ganz und gar und mit Haut und Haar identifiziert und eins gemacht und hat beschlossen, dir zur Gerechtigkeit zu verhelfen. Diese Gedanken, darf ich dem überhaupt nahen, sind keine Gedanken, die irgendwie von Jesus produziert werden. Der Heilige Geist hat den Job, uns unsere Sünde deutlich zu machen, dass wir sie erkennen. Aber der Heilige Geist hat auch immer den Job, wenn wir unsere Sünde erkannt haben, uns auch die Lösung zu zeigen und uns auf Jesus zu weisen, dass hier Platz für Vergebung ist und du zu ihm kommen darfst. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus Christus aus Sündern Heilige macht. Jesus ist nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen. Jesus ist gekommen, um die Sünder zu rufen. Und wenn du merkst, aber ich habe schwer gesündigt, herzlich willkommen. Genau dafür ist Jesus gekommen, um dich zu erretten und dir zu helfen. Also versuche nicht länger, Jesus daran zu hindern, sich für dich zu demütigen. Er hat es bewiesen, wie tief er geht. Und wenn du denkst, deine Sünde ist aber wirklich, wirklich ganz weit unten und tief, du hast keine Ahnung, wie tief Jesus bereit ist zu gehen. Und er hat es gezeigt am Kreuz von Golgatha. Und Johannes erkennt, dass kein Weg daran vorbeiführt, an dem, was Jesus hier fordert. Und dass Jesus sich wirklich bis in den Staub und noch tiefer um unseretwillen erniedrigen lassen muss. Und es heißt in Vers 15, ganz zum Schluss, da lässt er ihn. So gut, da lässt er ihn. Er lässt ihn gewähren, sagt ja, es ist mir willkommen, auch wenn es schmerzt, auch wenn es weh tut und ich nicht glaube, dass du da hineinkommen solltest, warum auch immer. Aber ich lasse dich, wenn du das für richtig hältst. Und indem Johannes Jesus dann taufen lässt oder tauft, offenbart sich der dreieinige Gott und wir werden jetzt nur ganz kurz uns die Verse 16 bis 17 anschauen und dann zum Ende kommen. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welcher spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Passage ist deswegen so schön, weil wir hier gleich zu Beginn von dem, was Jesus tun wird im Matthäus-Evangelium, sehen wir den dreieinigen Gott in Aktion in einer Passage. Wir hören die Stimme des Vaters. Wir sehen, dass der Geist Gottes kommt wie eine Taube. Es ist ein Bild dafür. Es ist schwer zu fassen, wie das geschehen ist, aber es war wie eine Taube, dass der Geist Gottes kommt. Und wir sehen natürlich Jesus Christus im Wasser stehend. Und diese große Offenbarung des einen Gottes, der sich uns in drei Personen zeigt. Und Jesus steht hier im Zentrum der Weltgeschichte. Es scheint so, als wenn die Welt stehen bleibt und alles ist auf diesen Jesus konzentriert und fokussiert. Und Gott sagt ihm, was er von ihm hält, dass er Wohlgefallen an seinem Sohn hat, dass er geliebt ist und dass er ihn auch ausrüstet mit dem Geist Gottes, um sein Werk zu tun auf Erden. Wir dürfen an dieser Stelle nicht den Fehler machen und vergessen, dass Jesus, wie ich es eben gerade lange erklärt habe, uns geben will, was ihm gehört, was ihn ausmacht und was auch ihn kennzeichnet. Jesus möchte, dass wir in die Stellung vor dem Vater kommen, die er hat. Und was hier geschieht, soll uns eine Vorstellung davon geben, welchen Segen Jesus in unser Leben übertragen wird, wenn er uns die Schuld vergibt und die Gerechtigkeit in uns erfüllt. Jesus ist der Stellvertreter, der das hier durchlebt und dir einen Geschmack dafür gibt. Wenn du in mir geborgen bist, gilt alles das, was hier gerade geschieht, auch dir. Gott selbst tritt durch den Geist Gottes in unser Leben hinein. Als Taube wird, das ist ein Bild auch für Sanftheit. Gott tritt nicht mit Feuer und Verdammnis in dein Leben, sondern in Sanftheit kommt er in dein Leben und übernimmt die Kontrolle. voller Liebe, als Geliebter, nimmt Gott uns in seine Familie auf. Wir sind geliebte Kinder Gottes, Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und Gott verkündigt, dass wir Objekte seiner Freude sind. Ich habe Wohlgefallen. Und wenn Jesus sagt, ich will dir die Gerechtigkeit erfüllen und vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, dann bedeutet das, wenn ich an Jesus glaube, wird Gottes Geist in meinem Leben Einzug halten. Ich werde ein Kind Gottes, Teil der Familie Gottes sein. Und ich kann mir gewiss sein, wenn ich Matthäus 3 lese, dass das Wohlgefallen, die Freude Gottes nicht nur Jesus Christus gilt, sondern zum gleichen Maß auch mir. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und ich möchte gerne uns ins Gebet nehmen und möchte dich heute bitten, dass du diese Botschaft nicht schnell an dir vorüberziehen lässt. Ich habe das überschrieben mit: Hindere Jesus nicht daran, sich für dich zu erniedrigen. Du bist nicht zu weit weg. Jesus ist nur ein Gebet entfernt, sagen wir manchmal. Und wenn wir jetzt beten, dann frage dich: Bin ich in diesen Genuss gekommen, der Vergebung von Gott? Habe ich schon festgemacht, die Gerechtigkeit von Gott zu empfangen? Dass ich als makellos vor Gott stehen darf, aber nicht, weil ich perfekt bin, sondern weil Jesus seine Gerechtigkeit in mir erfüllt? Ist das ein Verlangen in dir? Hast du die Sehnsucht danach? Dann ist heute die Möglichkeit zu sagen: Herr, ich kehre um und ich komme zu dir. Ich möchte mein Leben dir geben. Und ich möchte dich bitten, dass du mir meine Schuld vergibst und dass deine Gerechtigkeit mir gehört. Und ich ein lebendiges Kind Gottes sein darf und mich darüber freuen darf, dass du dich über mich freust. Ich werde jetzt gleich für uns beten und möchte jetzt schon ankündigen, dass nach dem Gottesdienst hier in der Ecke sind Menschen, die gerne für dich beten wollen. Nimm das in Anspruch, mach das fest und genieß die Freude der Kinder Gottes. Lass uns beten. Danke, guter Gott, dass du uns diesen Text gibst und dass du uns zeigst, was nötig ist, um uns zu befreien. Wir brauchen keinen Jesus, der uns einfach ein bisschen an die Hand nimmt und tätschelt, uns ein paar Motivationssprüchchen per WhatsApp sendet, damit wir irgendwie es mit unserem Leben auf die Reihe kriegen. Du zeigst uns in Jesus Christus, dass es nötig ist, dass Gott selbst sich in diese Taufe begeben musste, um sich mit uns eins zu machen und zu identifizieren. Dass du das alles schultern musst, was uns trennt von dem lebendigen Gott. Und ich danke dir, Jesus, dass du dazu bereit bist, und vergib mir, dort wo ich dich hindere, in meinen Staub hineinzugehen und in mein Versagen hineinzugehen, weil ich irgendwie meine, dass das irgendwie nicht nötig wäre, dass ich nicht so schlimm bin oder dass es für dich nicht angemessen wäre, mir so zu begegnen. Danke, dass du es zeigst, dass es nur gut und gerecht ist in deinen Augen, das so zu tun. Und Herr, das, was mich wirklich quält, jeder hat es auf seinem Herzen selbst. Und du kennst es. Herr, wir wollen es wie Johannes machen. Dir nicht wehren, sondern dich lassen. Wir wollen dich lassen. Komm her in unser Leben. Und das, was richtig schief gegangen ist, dort, wo wir in Schuld stecken, dort, wo unser Gewissen belastet ist und beladen ist. Herr, wir kommen zu dir, weil wir wissen, dass es bei dir Ruhe gibt, weil du eine gute Adresse bist und gezeigt hast, wie tief du bereit bist zu gehen. Und ich bete, Herr, dass du heute Menschen an dein Herz ziehst und sie sich tragen lassen vom guten Hirten. Danke, Herr, dass du dich erniedrigst und für uns da bist. Amen.